Ich weiß nicht, ob Sie einmal gedacht haben, was Jesus würde heute sagen zu solchen Leuten wie zum Beispiel Madonna, so bekannte Popsängerin. Kennt ihr bestimmt auch. Was Jesus würde sagen heute zu solchen Menschen, zu solchen Leuten? Ich möchte zuerst einen Text vorlesen von Johannes Evangelium, Kapitel 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann an Klage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sich hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind die geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist ein wunderschöner Text. Und wunderschöne Treffen, die Jesus mit dieser Frau hat, aber auch mit den Pharisäern. Also Jesus lehrt in dem Tempel und er wird öfter da. Und da plötzlich ist eine Bewegung in der Menschenmenge. Die Schriftgelehrten und Pharisäen schieben und stoßen eine Frau nach vorne und kommen da. Und stellen sie in den freien Raum von Jesus. Die ist beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Über die Vorgeschichte der Frau erfahren wir nichts. Warum ist es zu diesem Ehebruch gekommen? Hat ihr eigener Mann ihr Zuwendung, Interesse, Wertschätzung, ein offenes Ohr, Liebe versagt? Und ist dann ein anderer charmanter Typ aufgetaucht? Das wissen wir nicht. Jedenfalls haben die Pharisäer so geschafft, sie in flagranti zu erwischen. Man hat in den Kreisen von Pharisäern nach einer Möglichkeit gesucht, Jesus zumindest mundtot zu machen. Sie wollten einfach Jesus erwischen, wo sie sagen konnten, ja, jetzt ist. Die Szene ist sehr geschickt aufgezogen. Eine große Menschenmenge kann beobachten, was jetzt passieren. Was ist passiert? Wenn Jesus der Steinigung zustimmt, dann verliert er bei den Menschenmengen seine Autorität. Weil er ist der Freund der Sünder genannt. Also die Sympathie bei vielen hat er verspielt. Wenn Jesus allerdings die Frau schützt vor der Steinigung und die Steinigung ablehnt, dann ist er als Gesetzbrecher entlarvt. Dann ist er nicht mehr ernst zu nehmen. Ja? Wird er geächtet, dann haben die Pharisäer alle Argumente auf ihrer Seite. Aber wie so oft gibt Jesus eine Antwort, mit der niemand gerechnet hat. Seine Antwort lehrt uns einiges. Und ich möchte so drei Punkte hier nennen. Als erstes, Jesus bringt unsere innersten Motive ans Licht. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten geht es gar nicht um den Ehebruder Frau. Und wie jetzt wohl nach Gottes Absicht damit umzugehen ist. Das ist nicht ihre Sache. Sie haben die Situation bewusst erzeugt. Woher wissen wir das? Stellen Sie sich nach Hergang einmal vor. Zwei Leute in flagranti im Ehebruch zu ertappen, das geht nie so nebenbei zufällig. Ja? Sie haben das ehebrecherische Verhältnis dieser Frau geahnt und ihr dann abgepasst. Das alles mit dem Ziel, Jesus damit eine Knacknuss aufzugeben, ein unlösbares Problem, das ihm schließlich verderben soll, wie sie hoffen. Sie wollen Jesus einfach erwischen. Es ging ihm nicht um diese Frau, nicht um Gesetz, nur sie wollen das, was sie wollen. Ja? Also Jesus erwischen und ihm einfach alle Sympathie und alles wegnehmen. Das alles mit dem Ziel. Also die Unwahrhaftigkeit ist erschreckend. Wie können so fromme Leute wie die Pharisäer und Schriftgelehrten so etwas planen und so etwas so durchführen? Wir sehen hier, dass diese Verantwortlichen eifern eigentlich gar nicht für Gottes Gebote, sondern hier regieren Unwahrhaftigkeit, List und Hass. Das Durchsetzen der eigenen Wunschvorstellungen. Wie schrecklich ist das? Wenn wir so ernste Dinge wie Schuld und Gottes Gerichtswort für unseren persönlichen Kampf gegen eine andere Person, für das Durchsetzen unserer persönlichen Überzeugung missbrauchen. Wie schrecklich ist das? Leider geschieht das auch in christlichen Kreisen manchmal. Und noch ein zweites wird hier sichtbar. Wir können sehr religiös sein und dennoch unsere Herzen ganz finstere Motive haben können. Ja? Wir können religiös sein, aber unsere Motive können ganz, ganz anders sein. Wir können äußerlich sehr fromm sein, regelmäßig eine Gemeinde besuchen, aber innerlich sehr boshaft. Gott können sie nicht beeindrucken mit ihrem äußeren Verhalten. Gott will zerbrochene Herzen, die den Widerstand gegen ihn aufgeben. Rein formal haben die Pharisäer ja recht, ja, weil auf Ehebruch steht die Todesstrafe durch Steinigung. Das war in 5. Mose steht das ganz klar. Aber Jesus geht nicht gleich auf das Drängen der Pharisäer ein. Er sieht die Motive, die dahinter stehen, und ignoriert erst einmal seine Gegner. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand, in der Erde. Viele würden gerne wissen, was er da schrieb. Ja? Was er da geschrieben hat. Jemand hat sogar das irgendwo geschrieben, dass er schrieb dort die Sünde eines jeden von ihnen. Kann sein, aber wir wissen es nicht, was das war. Jedenfalls werden die Männer immer drängender. Wir können uns vorstellen, wie sie Jesus bestürmen. Herr, Rabbi, Du Rabbi, was sagst du jetzt? Wir sehen, wie sie mit hungrigen Ohren da stehen. Und um mitzubekommen, ob Jesus sich wohl aus der Schlinge ziehen kann. Schließlich steht Jesus auf. Nun, dann steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selber noch nie gesündigt hat. Es ist alles Nötige gesagt. Jesus bückt sich wieder und schreibt in den Sand. Zweiten Punkt, den möchte ich nennen. Jesus erreicht unser Herz. Unser Herz. Zuerst mal merken wir, und das ist erschreckend, das Gesetz in seiner ganzen Schärfe bleibt bestehen. Ja? Jesus sagt nicht, ja, das Gesetz ist nicht wichtig oder so etwas. Nein, es bleibt bestehen. Jesus widerspricht ihm nicht. Gottes Heiligkeit bleibt bestehen. Da zählen keine vermindernden Gründe. Auf Ehebruch steht Steinigung. Aber jetzt passiert etwas. Jetzt merken die Männer, dass eben dieses Gesetz sich gegen sie selbst wendet. Das ist das, was Jesus da gemacht hat. Sie merken, ja, das geht um mir auch. Ich bin hier betroffen. Das geht nicht nur um die Frau. Jesus mit einem Satz erreicht die Herzen auch von den Pharisäern. Man sieht, dass das merkt man, dass plötzlich eine Stille kommt. Niemand diskutiert, ist keine Diskussion. Dabei könnte man ja argumentieren, von einer solchen Bedingung steht aber nicht im Gesetz. Dann könnte man ja das Gesetz überhaupt nicht durchführen. Ja, da könnte man vielleicht diskutieren. Aber wo man allerdings noch so argumentieren kann, sozusagen als Unbeteiligter, debattierend, daneben stehend, da ist das Gewissen noch nicht erreicht. Ja? Aber hier kann niemand unbetroffen bleiben. Hier sehen wir, die alle sind plötzlich betroffen. Denn jetzt zur Steinigung zu schreiten und damit vor Jesus und der Menschenmenge zu sagen, ich bin sündlos. Solchen Trotz, solche Frechheit bringen die Männer dann doch nicht auf. Das Wort von Jesus hat ihnen ins Herz hineingeleuchtet. Und jetzt sehen sie, was diese Frau in der Praxis getan hat, habe ich durchaus auch schon gerne mal tun wollen. Sündlos, davon bei mir ist keine Rede. Paulus wird später in Römerbrief schreiben, was du bei anderen richtest, das tust du selbst. Und sie sind in ihrem Gewissen geschlagen. Wir mussten eigentlich an dem gleichen Platz hocken, wo wir jetzt die Frau hingestellt haben. Sie haben das plötzlich begriffen. Vielleicht bemerkt auch der eine oder andere, was wir hier wollen, ist im Grunde ganz verkehrt. Uns geht es gar nicht um den Widerstand gegen das Böse, sondern um Bestätigung unseren selbst und um den Triumph über diesen Jesus. Sie plötzlich merken das. Jesus will unsere Herzen erreichen. Er will, dass wir merken, Gottes Geburt mit seiner ganzen Strenge und Heiligkeit besteht. Aber es ist nicht dazu da, es gegenüber anderen zu gebrauchen, um eigene Positionen durchzusetzen. Es wendet sich gegen mich selbst. Ich bin der, der Gottes Vergebung nötig hat. Für Jesus gibt es keinen Unterschied zwischen den äußerlichen Anständigen und Redlichen und den offensichtlichen Sünden. Er sieht die Sünde des Menschen bis in ihre feinen, verborgenen Wurzel hinein. Jesus sieht das ganz, ganz tief. Äußerlich saubere und gute Menschen sind innerlich nicht anders als die öffentlichen Sünder. Diese Wahrheit müssen die Pharisäer hier der ganzen Menschenmenge demonstrieren. Wie? Nun, sie gehen alle langsam weg. Sie müssen demonstrieren, dass sie doch Sünder sind. Damit geben sie es zu vor der versammelten Menge und vor Jesus. Wir sind auch Sünder, nicht besser als die Frau. Wie peinlich, ne? Jesus hat ihren frommen Maske von dem Gesicht zerrissen. Peinlicher Gesichtsverlust. Kann aber heilsam sein. Übrigens, ohne Gesichtsverlust gibt es keine echte Umkehr. Keinen echten Neuanfang im Glauben. Gesichtsverlust vor Gott und oft auch von anderen Menschen. Zum Beispiel Versöhnung kann nur geschehen, wenn beide gründlich den Gesicht verlieren. Dann erst kann eine Versöhnung stattfinden. Wenn nicht der eine oder der andere oder über den anderen triumphieren will, als gerecht. Gesichtsverlust, das lässt unser Stolz, unser Streben nach Geltung so oft nicht zu. Wie schön wäre es aber, dass es in der Gemeinde ganz normal geschehen kann, dass man sein Gesicht verlieren darf. Wie schön wäre es. Denn nur so geschieht geistliches Wachstum. Aber wir machen uns leider oft geistliche Rangordnungen zurecht und darum meint man dann, dann muss er an jeden Fall ein frommes Gesicht bewahren, bis Jesus es einmal herunterreißt. Dann steht da noch etwas Bemerkenswertes. Die Ältesten gehen zuerst. Ja, das ist wichtig hier. Man mag schlecht denken von den Verantwortlichen des Volkes, aber eines kann man ihnen doch nicht absprechen. Die Ältesten, also nach Alter hier so genannt, beweisen hier wirklich eine Reife und Größe, die ihnen als Ältesten gut ansteht. Wo es darum geht, es eine falsche Haltung einzusehen und dann auch die Konsequenzen zu ziehen, auch wenn es enorm peinlich ist, da tun sie den Schritt zuerst. Die Jungen machen es dann ihnen nach. Schließlich ist die ganze Menschenmenge verschwunden. Die Frau bleibt allein vor Jesus zurück. Jesus nimmt uns an und stellt das Leben auf eine neue Grundlage. Das ist mein dritter Punkt. Wir sehen hier, dass die Schriftgelehrten wirklich betroffen waren. Wenigstens so viel, dass sie weggingen. Sie haben verstanden, dass sie auch Sünder sind. Und diese Frau ist plötzlich allein geblieben. Sie bleibt allein. Die Frau hat alles mit Schrecken und Verzweiflung miterlebt. Der Spießrutenlauf durch den Staat, Menschen erscheinen an den Haustüren und zu sehen, was da los ist, Alle schauen auf sie, die Entschlossenheit der Verantwortlichen, da ihr das Gesetz zu vollziehen. Dann die Anklagen vor den versammelten Menschenmengen vor Jesus. Das hat sie alles erlebt. Und was wird Jesus tun? Die Frage. Den Mann auch noch holen, wie es sich nach dem Gesetz eigentlich gehört hatte, damit beide gemeinsam sterben? Vielleicht dachte sie so. Als Jesus sagte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, da hat sie vielleicht schnell in Erwartung, dass Steine, der Stein den Kopf mit den Armen geschützt, doch dann kam nichts. Sie hat vielleicht Angst, dass plötzlich kommen die Steine jetzt. Aber da ist nichts gekommen. Und die Frau bleibt bei Jesus zurück. Auch sie ist in ihrem Gewissen berührt. Jesus mit einem Satz berührt die Frau und auch die allen Pharisäen und Schriftgelehrten. Mit einem Satz. Er erreicht die Herzen von Menschen, die da waren. Woher wissen wir, dass sie war auch berührt in ihrem Gewissen? Also wir wissen das davon, dass sie bleibt. Wenn die Pharisäer weggingen, sie konnte auch schnell weggehen. Ja? Aber sie ist doch geblieben. Sie wartet auf das, was Jesus noch zu sagen hat. Sie kann nicht so einfach wegrennen. Sie wartet auf Jesus' Wort. Sie versteht, dass eigentlich der Einzige, der sie wirklich verurteilt kann und darf, das ist Jesus. Was sagt er jetzt? Hier steht einer, der weiß, dass niemand vor Gott ohne Sünde ist und der nicht selbstgerecht verurteilt wie die anderen. Und damit hat Jesus ihr Herz so wirklich erreicht. Wie schnell ist es passiert, dass wir durch unser Verhalten und gerade durch selbstgerechtes Verurteilen Menschen verletzen und sie damit vom Christsein abschrecken? Ich denke an Petrus in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde. Petrus zog sein Schwert und schlug zu und schnitt dem Knecht, dem Hohenpriester, das Ohr ab. Was hat dieser Knecht wohl in diesem Moment gedacht? Vielleicht sowas. Diese Schweine. Hoffentlich gelingt es dem Hohenpriester, diese ganze Bande unschädlich zu machen. Ja? Vielleicht hat er so gedacht. Nun, wir wissen aus dem Johannesevangelium den Namen des Mannes. Er hieß Malchus. Das kann bedeuten, dass er den Mann später Mitglied der ersten Gemeinde Jesu war. Wie war so etwas möglich? Jesus hatte ihm das Ohr wieder dran gesetzt und geheilt. Jesus kann die Verletzungen heilen, die Christen ihnen zugefügt haben. Jesus kann die Verletzungen heilen. Er ist vertrauenswürdig, auch da, wo seine Nachfolger es nicht sind. Jesus hat der Frau zu verstehen gegeben, ich weiß, dass niemand ohne Sünde ist. Und ich verurteile dich nicht in selbstgerechter Weise. Und deshalb muss sie erst noch von Jesus selbst ein Wort hören. Muss wissen, was er jetzt zu ihr sagt. Da ist in aller Stille etwas entstanden, was man als Glauben bezeichnen kann. Denn damit vertraut sie Jesus, erkennt sie Jesus als den eigentlichen Richter und unterstellt sich seiner Beurteilung. Da ist das Entscheidende in einem Menschenherzen schon geschehen. Da anerkennt jemand Jesus Christus als seinen Richter, sieht seine Schuld ein und erwartet von Jesus ein Wort der Gnade, das seinem eigenen Leben eine neue Grundlage geben soll. Wer immer sie vor Jesus steht, der wird so hören, der wird es hören, ich verurteile dich nicht, du bist frei. Das ist das, was das Unterschied ist, wenn es geht um Jesus und andere. Wenn wir zu Jesus kommen mit unserem Sünde, dann er vergibt uns unsere Sünden. Wenn Sie zu diesem Jesus Vertrauen haben können, wenn Sie sich eigentlich eine solche Beziehung zu ihm wünschen, dann sagen Sie ihm das. Wir können ihm das alles sagen. Alles, was in unserem Herzen, auch wenn unsere Motive nicht immer rein sind, da können wir auch zu ihm bringen. Bei uns in Polen ist so, dass der Pastor, das ist eine Person, ja, das kommt noch von unserer Mentalität polnische, wo die Priester so ganz hoch über dem Volk sind. Und für mich, das ist oft eine schwierige Situation. Und ich versuche so oft wie ich kann zu sagen, ich habe versagt. Ich bin nicht so Superman. Ich bin nicht so ein geistlicher Superman. Ich bin ein ganz normaler Mann, der versagt. Der genauso Gnade von Jesus braucht, wie jeder andere Mensch. Wir haben bei uns viele Menschen in Lodz, die jeden Tag viel Alkohol trinken. Die von morgen bis abend. Die leben auf der Straße irgendwo. Und ich weiß, ich brauche dasselbe Gnade wie diese Menschen. Weil ich nur durch Gnade, von der Jesus-Gnade gerettet bin. Und ich lebe nur in Kraft von dieser Gnade, jeden Tag, von neu. Ich brauche das. Ich bin nicht besser. Er ist besser. Er ist der, von dem ich die Gnade und die Kraft holen kann. Er ist die Quelle, nicht ich. Um das zu begreifen, um das zu verstehen, das verändert das Leben von Menschen. Wir brauchen es sehr, bei uns in Polen, so eine Nachricht, so eine Botschaft. Und diese Frau, die brauchte das so sehr, zu hören von Jesus, ein Wort. Und Jesus stellt noch einmal fest, was gerade geschehen ist. Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Die Kläger sind alle gegangen. Keiner hat mehr gewagt, die Frau zu verurteilen. Und dann sagt Jesus fast etwas ironisch, dann verurteile ich dich auch nicht. Wenn schon diese strengen Hüter des Gesetzes dich nicht verurteilen konnten, dann brauche ich es ja auch nicht zu tun. Und erwähnt bleibt, dass Jesus ja der Einzige wäre, der das Recht hätte, einen Stein zu werfen. Und er tut es nicht. Geh hin, sagt er zu dieser Frau. Das heißt, du bist frei. Du bist frei. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir uns mit Jesus treffen. Er befreit uns von der Sünde, von der Schuld. Wir können frei, neu motiviert weitergehen. Hier steht der Einzige, der wirklich einen Menschen richten darf und diesen Urteil, Gottes Urteil ist. Und er sagt, du bist frei. Niemand kann dich mehr verurteilen. Wer würde diesen Jesus nicht sein Leben lang nachfolgen? Sündige von jetzt an nicht mehr, sagte Jesus zum Schluss. Es geht um eine echte Umkehr. Es geht darum, dass Jesus wirklich der Herr des Lebens wird und deshalb ein Bruch mit der Sünde geschieht. Für die Frau bedeutet es, sie muss die ehebrecherliche Beziehung verlassen, sonst wäre alles unecht. Ohne den Willen, die einmal erkannte Sünde wirklich zu verlassen, wird keine echte Veränderung geschehen. Aber Jesus selber in seiner ganzen Größe und Barmherzigkeit ist es, der uns dieses Wollen schenkt. Was meinen Sie? Was meint ihr? Brauchte diese Frau dazu noch Bedenkzeit? Hat sie gesagt, oh, das ist aber hart, das muss ich mir erst noch überlegen? Nein, keineswegs. Sie war ja vom sicheren Tod gerettet worden. Ich bin überzeugt, dass sie noch am gleichen Tag die ehebrecherische Beziehung beendet hat. Sie hat erfahren Gottes Gnade, Jesus Gnade. Sie ist befreit. Sie konnte ein neues Leben anfangen mit Jesus, mit seinem Wort, mit seiner Verheißung. Sie war befreit. Und das ist das, was wir auch erleben können und dürfen, wenn wir zu Jesus kommen. Mit allem, was bei uns ist, mit all unserem Leben. Er ladet uns zu. Jesus ladet uns, damit wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir auch das erleben. Jesus erreicht mit seinem Wort unser Herz. Was werden wir machen, wenn er zu uns spricht? Amen.